Okay, dann hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Schmidt. Ich werde jetzt zum WikiLeaks-Projekt etwas vortragen und ein bisschen zur Antizensurdebatte, die im Zusammenhang mit dem Zensurgesetz in Deutschland momentan stattfindet. Gleich zu Anfang, die Beschreibung von dem Talk, die im Pentabuff war, ist nicht mehr hundertprozentig das, über was ich reden werde. Die Zensurdebatte hat sich so weit fortentwickelt die letzten Wochen, dass, denke ich, die meisten Leute sehr gut informiert sind mittlerweile. Scusi und Alva haben gestern einen sehr guten Vortrag dazu gemacht und ich würde gerne versuchen, einen etwas anderen Aspekt dieser ganzen Debatte aufzugreifen. In dem Zusammenhang werde ich zuerst ein bisschen was über das Projekt sagen. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier wissen gar nicht, um was es geht bei dem Projekt. Okay. Danach werde ich ein bisschen was über die Macht von Lecks sagen, also wie geleckte Dokumente, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren, die aber in der Öffentlichkeit enden, wie die zu einem demokratischen Prozess beitragen können und warum diese besonders wichtig sind für eine vernünftige Entwicklung der Gesellschaft. Dann werde ich was zum Thema Zensur sagen und zum Schluss noch ein paar Worte darüber, warum dieses Projekt auf Leute, zum Beispiel wie die Versammelten hier, aufbaut. Vorweg diese eine These, das ist der erste Teil eines Zitats, das ich am Ende der Präsentation dann beenden werde. Aus unserer Sicht ist das eine der Kernkriterien. Alles, was im Geheimen abläuft in einer Gesellschaft, ist immer und egal mit welchem Motiv der geheime Ablauf etabliert wurde, ist immer als Konsequenz endet es immer in Tyrannei und Unterdrückung von Einzelnen. Das ist das Kernthema, über das ich auch heute reden möchte und warum so etwas wie Zensur auf einer ganz allgemeinen Ebene, ohne dass man darüber reden muss, um was es genau geht, nicht akzeptabel ist für eine Gesellschaft in einem demokratischen oder freiheitlichen Verständnis. Kurz zum Projekt. WikiLeaks publiziert Dokumente, die nicht zur Publikation gedacht waren. Das heißt, wir publizieren alles, was niemand anders vorher publiziert hat und es gibt keine weitere Einschränkung von Seiten des Projekts, was die Wichtigkeit eines Dokuments oder das unser persönliches Empfinden zum Beispiel zu diesem Dokument betrifft. In dem Moment, wo ein Dokument zu uns geschickt wird, das vorher nicht öffentlich war und das wird von uns überprüft, und in dem Moment, wo wir überprüfen können, dass dieses Dokument echt ist, werden wir dieses Dokument publizieren und der Öffentlichkeit, der gesamten Welt und den Medien zur Verfügung stellen. Als einen Nebenaspekt, wir nehmen keine Dokumente, die jemand selbst verfasst hat. Also wir reden von Dokumenten, die von irgendeiner Art und Weise, von irgendeiner Organisation, einer Institution oder irgendeiner anderen Stelle herausgegeben wurde. Keine First-Person-Accounts von irgendwem. In diesem Sinn sind wir eine Plattform für Whistleblower. Das bedeutet, jeder, der in seiner Umgebung, in seiner Firma, in der Regierung, egal wo er tätig ist oder sich aufhält, etwas wahrnimmt, von dem er weiß, dass es an die Öffentlichkeit muss, hat über uns die Möglichkeit, dieses Thema über uns zu publizieren oder diese Informationen. In dem Zusammenhang sind wir sowas oder verstehen wir uns als sowas wie ein Bürgerdienst. Das heißt, wir können von jedem genutzt werden, das kostet kein Geld. Und auch die Information, die wir bereitstellen, kostet für niemanden Geld, was den Konsum betrifft. Wir sind anonym, das bedeutet wir bieten Anonymität. Das heißt, eine Quelle muss sich uns gegenüber nicht identifizieren. Das ist gerade, wenn es um wichtige oder kritische Informationen geht, ein sehr wichtiger Aspekt. Wir sind unzensierbar, das heißt, wir unterhalten eine technische Struktur und auch eine politische Struktur oder organisatorische Struktur, die darauf ausgerichtet ist, dass niemand dieses Projekt abschalten kann. Und das Projekt, das wir aufgebaut haben, ist gedacht für die Ewigkeit. Das heißt, uns wird es für immer geben und wir werden diese Informationen auch für immer vorhalten. Das ist ein ganz konzeptioneller Bestandteil dieser Sache. Und alles, was passiert auf unserer Plattform, ist geschützt über verschiedene Gesetze. Das ist eine Art von technischer Plattform, die eben gesellschaftliche Missstände beseitigt und umschifft. Das heißt, wir nutzen Rechtslagen weltweit, die freiheitlich angelegt sind, die darauf ausgerichtet sind, dass die Medien Bericht erstatten können, dass es den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, offen über Sachen zu sprechen, Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir nutzen eben die Technik, um diese rechtlichen Umstände für uns erreichbar zu machen. Das klassischste Beispiel, der normale Einstiegspunkt, den jeder kennt, die wikileaks.org-Domain, liegt in Schweden. Das hat einfach den Grund, dass Schweden ein sehr starkes Pressegesetz hat und alle Kommunikation, die über diesen Einstiegspunkt läuft, eben unter schwedischem Gesetz geschützt ist. Und die Schweden sind auch sehr aggressiv, was die Verfolgung betrifft, wenn dieses Gesetz international von irgendwem gebrochen wird. Wir verstehen uns als eine Plattform, die für das Recht auf Leben kämpft. Darüber werde ich noch ein bisschen sprechen, warum auch das Recht auf Leben eigentlich nur möglich ist, wenn man den Zugang hat zu Informationen. Das ist etwas, wo wir einen direkten Zusammenhang sehen und weshalb wir das als sehr wichtig empfinden. Im letzten Schritt sind wir ein Proof of Concept. Das heißt, unsere Plattform ist nicht fertig entwickelt, sondern wir befinden uns in sowas wie einer Beta-Phase. Es ist bewiesen, dass die Mechanismen, die überlegt wurden, funktionieren und im nächsten Schritt wird das jetzt ausgebaut werden. Was uns gerade beschäftigt, vielleicht, ich will jetzt nicht erzählen, was wir schon alles gemacht haben, aber vielleicht nur ein paar aktuelle Themen. Wie jeden Tag, seit wir das machen und jeden Tag in der Zukunft, werden wir unsere Quellen schützen. Das ist der wichtigste Bestandteil dieser ganzen Arbeit und das größte Commitment, das wir haben. Wir haben jetzt vor kurzem eine Liste rausgegeben mit den Most Wanted Documents. Das heißt, wir haben eine Challenge rausgegeben, dass Menschen, die in Menschenrechtsorganisationen, Antikorruptionsorganisationen, in irgendwelchen anderen Instituten, die sich für das Recht auf Leben oder das Recht des Einzelnen einsetzen, uns sagen können, welche Dokumente sie suchen. Und es gibt extrem viele Expertengruppen auf dieser Welt, die seit Jahren wissen, dass ein bestimmtes Dokument existiert, dass dieses Dokument notwendig wäre, um bestimmte Missstände aufzuklären, alle Zweifel auszuräumen. Und wir sammeln eben jetzt eine Liste all dieser Dokumente und werden dann für jedes Land das Most Wanted Document nominieren. Das wird vermutlich über einen Abstimmungsprozess so funktionieren. Und danach werden wir versuchen, aktiv mit den Leuten, mit denen wir kooperieren, diese Dokumente zu besorgen. Ansonsten, die Haar steht an, das wird vielleicht einigen hier was sagen. Wir werden auf der Haar, das ist ein computerverwandtes Camp in den Niederlanden, also ähnlich wie hier, nur im Freien, werden wir auch da sein. Wir werden da als Ankündigung schon mal einen Call for Code rausgeben. Das heißt, wir haben uns verschiedene Aufgaben überlegt, die wohl definiert sind und für jeden, der irgendwie einen technischen Beitrag leisten kann, in Form von Programmierung, die er machen kann, derjenige wird ein wohldefiniertes Stück Arbeit leisten können, das danach einen messbaren Einfluss haben wird auf die Unzensierbarkeit unserer Plattform, auf die Art und Weise, wie wir Dokumente veröffentlichen können und wie die Person mit diesem Stück Code eben dazu beitragen kann, dass die Welt ein Stück besser wird. Wir werden auf der Hack in the Box sein, das sagt vielleicht auch ein paar Leuten hier was, das ist eine andere Konferenz in Malaysia. Es geht auch um Computer Security und wir werden zum Beispiel auch beim Netzwerk Recherche sein. Das ist jetzt eine ganz andere Sparte, aber das ist die größte Recherchejournalistenkonferenz in Deutschland, auf der wir einen Vortrag halten werden dieses Jahr. Und das Ganze nur so als Überblick, dass wir eben auch eine enorme Bandbreite haben an Sachen, in die wir involviert sind. Also von sehr journalistischen Aufgaben bis zu dem, dass wir eben auch technische Leute involvieren wollen und müssen. Wir haben verschiedene Preise gewonnen dieses Jahr für die Arbeit. Ich darf jetzt leider noch nicht drüber reden. Das ist die Sache mit der Geheimhaltung. Ja, das muss man, wir sind sehr dankbar dafür, denn das Ganze wird uns auch Öffentlichkeit geben. Ende des Monats, jetzt wird dazu die letzte Pressemitteilung rausgeben, in der das alles drin steht. Eine der Sachen ist, dass wir am 2. Juni jetzt zum Beispiel in London sind für die Amnesty International Media Awards. Da sind wir nominiert worden und sind in der Runde der letzten drei und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir die stärkste Nominierung haben. Genauso macht der BBC im Moment eine Dokumentation, die sich Digital Revolutions nennen wird. Das wird eine Dokumentation von allem im Internet, was eine Rolle spielt und wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir da aufgenommen worden sind. Für alle, die nicht wissen, was wir machen, ist das einfach ein bisschen Kontextinformation, um zu sehen, dass das, was wir machen, ernst genommen wird. Auch von Leuten, die mit uns gar nichts zu tun haben. Ein weiteres Ding, an was wir arbeiten, ist ein Finanzierungsmodell. Wir haben, wie gesagt, die Implementierung 1.0 vor und wir brauchen oder arbeiten an einem Finanzierungsmodell, um diese ganze Plattform, wie wir das gerne sehen würden, auszubauen. Im Moment ist es eben noch eine Beta-Phase. Es gibt eine ganze Menge Arbeit, es muss sehr viel übersetzt werden, es muss sehr viel Code entwickelt werden. Wir brauchen eine bessere Struktur, damit Menschen auf Informationen zugreifen können und nicht zu lange suchen müssen und eben solche Sachen. Ja, und dann beschäftigt uns natürlich auch die Zensurdebatte in Deutschland und bis vor kurzem in Australien. In Australien ist die Debatte mittlerweile etwas ruhiger geworden. Hier in Deutschland befindet sich es jetzt gerade auf dem Höhepunkt und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir ein bisschen über Zensur sprechen. Des Weiteren als Ankündigung beschäftigt uns auch eine neue Liste, die wir haben, die wird die nächsten Tage publiziert werden. Es ist nicht die Zensurliste für das vorgesehene Filtersystem jetzt, aber es ist eine Zensurliste, die heute schon in Deutschland etabliert ist. Sehr interessant eigentlich auch im Kontext dieser ganzen Sache zu sehen. Das Gosi und der Alva haben gestern in ihrem Vortrag diesen Disclaimer gemacht, um zu sagen, dass natürlich, selbst wenn man über das Thema kinderpornografische Filter oder Filter für die Dokumentation des Missbrauchs, wenn man dieses Thema anspricht und sich kritisch äußert, ist man natürlich auch relativ offen für den Angriff der Gegenseite. Deswegen möchte ich 4 Beispiele zeigen, was unsere Position ist zum Kindesmissbrauch. Die meisten hier werden vielleicht irgendwann von dem Fall Marc Dutroux in Belgien gehört haben. Das war der größte pädophilen Skandal, den Europa meines Wissens nach je gesehen hat. Dieses ganze Thema konnte von der Presse nie richtig abgearbeitet werden. Das wurde von offizieller Seite extrem stark blockiert. Die Information dazu ist nicht öffentlich und es ist sehr schwierig, sich mit diesem Thema auf einer sachlichen Grundlage auseinanderzusetzen. Wir haben Teil der Marc Dutroux-Akte bei uns publiziert. Wir hoffen, dass wir weitere Teile bekommen. Die Akte ist allerdings insgesamt fast 400.000 Seiten stark. Das gibt einen Eindruck, wie viel Information da drin steckt und auch um wie viel wirklich schlimme Dinge es da geht. Wir haben Teile dieser Akte zumindest schon publiziert und wir sind der Meinung, dass es extrem wichtig ist für jeden, sich solche Informationen anzuschauen, um die Debatte zu verstehen und das Problem hinter Kinderpornografie oder dem Missbrauch von Kindern. Und das ist der bessere Ansatz, als irgendetwas zu sperren, ist der bessere Ansatz, Sachen zu verstehen und sich das, was an Wissen in der Gesellschaft vorhanden ist, zu eigen zu machen, um dann Antworten auf dieses Problem zu finden. Der zweite Fall ist, dass wir im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten den Missbrauch von Teenagern in der amerikanischen Judo Association exponiert haben. Das heißt, wir konnten überführen über Dokumente, die wir publiziert haben, dass ein ehemaliger Nationaltrainer sich an seinen Schutzbefohlenen regelmäßig über sehr viele Jahre, in den 70er Jahren war das, vergangen hat. Diese Opfer haben sehr lange versucht, dagegen zu protestieren. Es hat niemand zugehört. Die Judo Association hat sich dagegen gewehrt, dass diese Vorwürfe relevant wären. Man hat die Opfer diskreditiert. Wir haben dazu Informationen publiziert und der Judo, das ist ein Mitglied des Boards von dieser Judo Association heutzutage, der musste aufgrund des öffentlichen Drucks durch unsere Publikation zurücktreten von seiner Position und es gibt ein laufendes Verfahren. Das ist ein weiteres Beispiel, wo ich der Meinung bin oder wo wir der Meinung sind, dass die Publikation von Informationen extrem wichtig ist, damit die öffentliche Lobby eingreift, um gegen den Missbrauch vorzugehen und diesem Missbrauch auch in Zukunft vorzubeugen. Wir haben aus dem Umfeld von Marsha Allen Dokumente publiziert. Das ist einer der traurigsten Fälle, was Kinderpornografie betrifft. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Mädchen, das je missbraucht wurde. Sie steht auf der Liste, also ihre Fotos sind überall im Internet eigentlich zu finden. Das sind die Fotos, die jeder Pädophile haben will, die extrem stark gesammelt werden. Und der Kontext dieser ganzen Geschichte ist, dass sie eben von Russland nach USA gebracht wurde zu einem Pädophilen, der sie missbraucht hat. Das Ganze ist irgendwann aufgeflogen. Sie wurde in eine neue Gastfamilie gegeben und auch in dieser Gastfamilie, die vom Gericht bestimmt wurde, hat weiterer Missbrauch stattgefunden. Und es ist extrem wichtig, diesen Kontext wiederum zu verstehen, um zu wissen, dass das System an sich nicht funktioniert und dass das Problem nicht irgendwie gelöst werden kann durch das Wegsehen oder durch das Sperren von Informationen, sondern das Problem kann nur gelöst werden, indem man diese Informationen öffentlich macht und indem alle verstehen, dass die Behörden zum Beispiel in diesem Fall nicht funktioniert haben und damit es eine Lobby gibt, die versucht, die Arbeit dieser Behörden zu verbessern oder die Politiker unter Druck zu setzen, damit solche Arbeit verbessert wird. Ihr habt das gestern auch gesagt, ja, wenn zwei Jugendämter nicht miteinander sprechen dürfen, ist das problematisch oder wenn jemand sich verstecken kann, weil er die ganze Zeit umzieht. Das ist eben genau das, was exponiert werden muss, um dieses Problem anzugehen. Dann haben wir den Artikel republiziert, den der Scusi ja auch hatte, Einblicke in die Kinderpornoszene, die Das ist ein Artikel, der extrem kontrovers ist. Mir wird sehr schlecht dabei persönlich, wenn ich das lese, aber er gibt einen extrem guten Einblick in die Problematik und auch in die technische Welt hinter diesem ganzen Problem, wie das organisiert ist. Und ich kann nur jedem, so schwierig die Inhalte sind, nahelegen, diesen Bericht zu lesen, um zu verstehen, warum ein technischer Kampf gegen dieses Problem vollkommen fehl am Platz ist und warum das ganz anders adressiert werden muss und warum man mit DNS-Sperren oder ähnlichen Maßnahmen überhaupt nicht weiterkommen wird. Außerdem haben wir zahlreiche Zensurlisten aus diesem ganzen Umfeld publiziert und über diese Zensurlisten können wir nachweisen, dass selbst wenn man vorgibt, über dieses Problem Kinderpornografie bekämpfen zu wollen, diese Zensurlisten in jedem einzelnen Land, das ein solches System hat, für Missbrauch genutzt werden und Inhalte gefiltert werden, die mit dem Kinderpornoproblem an sich überhaupt nichts zu tun haben.
Ja, an dieser Stelle möchte ich auch WikiLeaks nochmal explizit danken, weil meine ganzen Analysen auf, wo die Server stehen, die auf diesen Sperrlisten, die es schon gibt in unseren Nachbarländern, diese ganzen Analysen basieren auf den Informationen, die ursprünglich WikiLeaks an die Öffentlichkeit gezerrt hat. Und ohne WikiLeaks und ohne die dort veröffentlichten Zensurlisten wäre es mir nicht möglich gewesen zu schauen, wo die Server stehen. Oder es wäre auf jeden Fall um Mannjahre schwieriger gewesen, diese Aufgabe zu bewältigen. Und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, woran man sieht, wie wichtig das Veröffentlichen solcher Informationen ist, damit man überhaupt eine Grundlage hat, um in so einer Debatte, wie wir sie jetzt gerade in Deutschland haben, mit fundierten Informationen zu kommen. Dankeschön.
Ja, danke auch. Genau das ist der Kernpunkt, über den wir eigentlich hier reden möchten oder über den ich reden möchte. Um kurz zu erklären, was das Wichtige ist an Dokumenten gegenüber irgendwelchen Geschichten, die jemand hat und auch, warum diese Dokumente niemals zensiert werden dürfen. Das ist die Schönheit von Schwarz auf Weiß. Irgendwas, was von offizieller Seite bestätigt ist, das heißt, wir haben eine offiziell bestätigte Tatsache in unserer Gesellschaft, die dokumentiert wurde. Die ist in der Regel sehr präzise formuliert, die ist eindeutig und ermöglicht eine qualifizierte und sachliche Debatte zu einem bestimmten Thema, welches Thema das auch immer ist. Das heißt, wir haben ein Dokument, anhand dessen wir uns auf dieselbe Grundlage bringen können, wie diejenigen Leute, mit denen wir darüber diskutieren müssen. Das heißt, dieses Dokument schafft eine gewisse Chancengleichheit für eine gerechte Debatte zu jedem Thema. Es gibt nicht einen, der im Vorteil ist, weil er mehr Informationen hat als der andere, sondern eben jeder hat die gleiche Information und es bietet die Möglichkeit, über den Sachverhalt zu sprechen, ohne dass man mutmaßen muss, ohne dass es neue Ausflüchte geben kann oder so, sondern es lässt sich schwarz auf weiß zeigen, was ist überhaupt die Debatte und was sind die Fakten dieser Debatte. Eine weitere schöne Seite dieser Sache ist, dass jede Veränderung, die durch ein publiziertes Dokument hervorgerufen wird, eigentlich die Konsequenz des Mutes eines Einzelnen ist. Das bedeutet, ein einzelner Mensch, der unabhängig von seinem Status anhand irgendeiner Information bekommt, kann diese Information publizieren und hat somit einen direkten Einfluss auf die Debatte in der Gesellschaft. Das Schöne daran ist, dass es nicht um den Einfluss, um den Status dieses Menschen geht, sondern darum, dass die meisten dieser Menschen extrem hohe moralische Werte haben und Ideologien und eben ein persönliches Risiko eingehen, um dem Rest der Gesellschaft die Möglichkeit zu bieten, von dem zu profitieren, was sie mit ihnen teilen können. Das ist extrem wichtig zu verstehen, denn diese Menschen sind sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Somit könnte man sowas wie einen Whistleblower, so bezeichnet man diese Leute, als sowas wie einen Failover-Mechanismus einer Gesellschaft verstehen, die nicht transparent ist und nicht gerecht gestaltet ist. In dem Moment, wo die Ungerechtigkeit zu hoch wird oder das, was jemand weiß, was er aber mit seinen moralischen Grundwerten nicht akzeptieren kann, in dem Moment, wo dieser Threshold zu hoch wird, führt es dazu, dass dieser Mensch in seinem Umfeld einen Defekt auslöst und gegen die Regeln verstößt und etwas an die Öffentlichkeit bringt, was extrem wichtig ist für die Öffentlichkeit. Und diese Menschen müssen extrem stark geschützt werden. Das muss jedem in der Öffentlichkeit klar sein, dass das sehr wichtig ist, diese Menschen zu unterstützen und zu schützen über die richtigen Mechanismen. Es gibt zwei Aspekte von Dokumenten, die extrem wichtig sind. Wir könnten sagen, es geht darum, was schief lief und was schief läuft. Das heißt, Es gibt Dokumente, die sind relevant für den geschichtlichen Zusammenhang. Das sind Dokumente, die wir publizieren können und die erlauben uns, die Vergangenheit zu betrachten und erlauben uns, heute zu sagen, ob das, was wir vor 10 Jahren angenommen haben, unterstützt wird durch ein Dokument, was heute publiziert wurde. Oder ob wir das, wie wir die Vergangenheit verstehen und damit verstehen können, wie wir hier sind heute, ja, ob das eben korrigiert werden muss, weil wir heute zum Beispiel verstehen können, dass vor 10 Jahren gelogen wurde und dass wir heute die Dokumente haben, die beweisen, dass vor 10 Jahren schon andere Sachen debattiert wurden, als man uns erzählt hat zum Beispiel. Sie sichern das richtige Verständnis des Damals. Beispiele dafür sind die Guantanamo-Handbücher, die wir publiziert haben. Wir haben für 2003 und 2004 die Handbücher für Guantanamo Bay publiziert. Die konnten das erste Mal nachweisen, dass dort Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, schwarz auf weiß, dass die Gefangenen dort keinen Zugriff zum Roten Kreuz bekommen haben. Diese Dokumente sind extrem wichtig heute für alle Anwälte, die diese Menschen in Prozessen verteidigen und die für deren Rechte kämpfen. Und das hat uns, als das publiziert wurde, 2007, sehr stark ermöglicht, eben diese Debatte das erste Mal anhand von Informationen, von konkreten schwarz auf weiß Informationen zu führen. Weitere Beispiele wären Osttimor. Wir haben sehr viel zu politischen Ermordungen in Osttimor publiziert, was geschichtlich relevant ist für deren Aufarbeitung. Wir haben Congressional Research Reports vom Congressional Research Service verschiedene Reports publiziert aus den USA. Damit kann überprüft werden, dass politische Doktrinen, die man den Bürgern verkauft hat, eben auch faktisch genauso dokumentiert ist. Es gibt Beispiele aus Kenia. Wir haben zum Beispiel auch Bilderberg von der Bilderberg-Gruppe verschiedene Meeting-Reports, die es heute möglich macht, zum Beispiel retrospektiv zu sehen, was damals schon geplant wurde, wie das vielleicht im nächsten Jahr einen Einfluss hatte auf verschiedene außenpolitische Entwicklungen oder wirtschaftliche Entwicklungen. Das ist alles einfach in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Das zweite sind Dokumente im Jetzt. Das heißt, wir reden davon, was Current Policy ist. Das ist eine der Sachen, die wir im Zuge der Filterdebatte zum Beispiel leisten konnten. Das heißt, wir haben Listen, die heute verwendet werden, publiziert. Das heißt, es ist eine Debatte möglich, wie ist der Stand der Filtersysteme heute. Wir haben zum Beispiel Gesetzesvorschläge der Bundesregierung für die Zensurgesetze publiziert, die eine öffentliche Debatte ermöglicht haben, um darüber zu sprechen, was heute gemacht wird oder was überhaupt geplant ist. Und das Ganze ermöglicht Prävention. Wir müssen nicht in 10 Jahren feststellen, dass wir vor 10 Jahren angefangen haben, Riesenfehler zu machen und dass wir jetzt, wo wir alle Informationen haben, sehen, dass diese Fehler passiert sind, sondern wir können eingreifen, weil wir die Informationen zu dem, was jetzt gerade passiert ist, haben, schwarz auf weiß, und weil wir Leute festnageln können auf das, was sie wirklich planen und nicht das, was sie uns irgendwo erzählen wollen. Und das ist extrem wichtig, um in laufenden Debatten auf einer sachlichen Grundlage einzugreifen. Somit sichert das die Revision der Prozesse im Jetzt, ob das wirtschaftliche, politische oder Prozesse welcher Art auch immer sind. Wir können das ganze Thema angehen. Da sind als Beispiel eben Zensurlisten, Gesetzesentwürfe. Wir haben einen Report vor kurzem publiziert, der nachweist, dass im Europäischen Parlament extrem viele Leute Kosten abrechnen, die nicht einwandfrei abgerechnet sind, dass jedes europäische Parlamentsmitglied innerhalb von einer Legislaturperiode von 5 Jahren nur über seine Spesenabrechnung Pfundmillionär werden kann, das heißt über 1 Million Pfund in 5 Jahren nur über Spesenabrechnung ansparen kann. Das ist extrem wichtig für die ganze Debatte, um zu verstehen, was gerade irgendwo in einem Teil unserer Gesellschaft passiert. Und wenn es dafür eine Öffentlichkeit gibt, kann man dagegen vorgehen, kann man diese Debatte schüren, kann sich öffentlich eine Lobby bilden. Zum Thema Zensur. Ich hoffe, dass einigermaßen klar ist, warum diese Information extrem wichtig ist und warum es wichtig ist, dass jeder in der Gesellschaft den Zugriff auf diese Information bekommt, ohne dass jemand die Macht hat, diese Information zu zensieren. Wir verstehen Zensur als eine Antithese zum Recht auf Leben. Es gibt 2 Definitionen, also es gibt auch noch weitere Definitionen, die in diesem Zusammenhang interessant sind, aber man kann Sklaverei, ich habe das nachgeschaut heute Nacht nochmal, definieren als die Submission to a Dominating Influence. Das heißt, man unterwirft sich einem Einfluss, der von einer dritten Instanz ausgeübt wird über einen selbst. Es muss bei Sklaverei nicht unbedingt um Zwangsarbeit gehen, sondern es ist einfach der Zustand, in dem von außen eine Kondition eingeführt wird und jeder sich anhand nur dieser Konditionen informieren kann zum Beispiel und somit gefangen ist in einem Rahmenwerk, das von außen vorgegeben wird. Somit ist die Grundlage des Rechts auf Leben, und ich meine das Recht auf Leben und nicht das Recht auf Überleben, ist die Freiheit der Information und Debatte, damit jeder für sich und sein Leben vernünftige Entscheidungen treffen kann und seine Gesellschaft positiv anhand von Fakten beeinflussen kann. Und somit ist auch ohne den freien Austausch das Leben kein Leben, sondern nur ein erduldeter Zustand, der von außen gewährt wird und der von außen bestimmt wird über die Informationen, die dem einzelnen Bürger oder einer Struktur irgendwie zur Verfügung gestellt werden, um die Gesellschaft zu begreifen. Die Folgen von Zensur somit sind extrem kritisch für jede Gesellschaft. Das heißt, in dem Moment, wo wir keine Möglichkeit mehr haben, unsere Vergangenheit zu evaluieren anhand von Dokumenten, die wir frei zugänglich gemacht bekommen, wenn das nicht möglich ist, können wir alle nicht mehr verstehen, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist. Wir müssen damit leben, dass wir alle glauben, wir wissen, was passiert ist, aber es lässt sich nicht nachweisen. Und genauso können wir auch keine faktenbasierte Diskussion führen über Probleme, die wir in unserer Gesellschaft heute wahrnehmen. Das ist genau das Problem, was wir mit der Zensurdebatte im Moment haben, dass eigentlich die Publizierung der Listen und verschiedene andere Sachen im Kontext, Recherchen vom Arbeitskreis Zensur zum Beispiel und anderen Gruppen, dazu führen, dass wir immer mehr Fakten bekommen zu dieser Debatte, die es uns möglich macht, extrem stark zu werden in dieser Debatte und eben nicht mit dem leben zu müssen, was uns irgendwer verkaufen will, sondern aufgrund von Fakten und Sachverhalten dagegen argumentieren zu können. Die Folgen von Zensur in diesem Zusammenhang sind, wenn man das zensiert, dass eben das verhindert wird und dass es unter Umständen sogar kriminalisiert wird. Es gibt, ein Sprecher der Piratenpartei hat das vor kurzem die WikiLeaks-Klausel genannt. Das ist eine Modifikation des Zensurgesetzesentwurfs, die vor kurzem erst gemacht wurde, ich glaube Anfang April, in einem der letzten Entwürfe. Steht eben drinne, dass auch jeder, der die Liste publiziert, mit auf die Liste gesetzt werden wird. Weil man argumentiert, in dem Moment, wo wir die Liste publizieren, publizieren wir damit Informationen, wo man Kinderpornografie finden kann und somit stellen wir Kinderpornografie indirekt bereit und somit müssen wir zensiert werden von der Öffentlichkeit. So, die Frage, das ist eine ganz kritische Sache. Das bedeutet, dass niemand, der den Missbrauch auf dieser Liste kennt, weil er Zugang hat zu dieser Liste, kann diese Liste in die Öffentlichkeit bringen, damit die Öffentlichkeit von diesem Missbrauch erfährt. Es wird faktisch ausgeschlossen, dass es einen Beweis dafür geben kann, dass ein Missbrauch dieser Liste stattfindet. Und das zum Beispiel, wie wir das in vielen anderen Ländern hier in Europa sehen können, bis zu 90% der Domains, die gesperrt sind auf diesen Listen, mit Kinderpornografie überhaupt nichts zu tun haben. Wenn wir das nicht beweisen können, dann gibt es keine sachlich basierte Debatte. Es kann keine Möglichkeit geben, eine entsprechende Lobby in der Öffentlichkeit zu gestalten, die aktiv gegen dieses Thema vorgehen kann, die sich darum kümmern kann, dass Missstände in der Gesellschaft behoben werden. Das heißt, wir verhindern damit eine staatsunabhängige Revision. Und die einzige Revision, die wir bekommen, ist unter Umständen, dass die Bundesregierung sich darauf einigt, dass noch ein Richter zuguckt. Anhand des ganzen Aktionismus in dieser Debatte mit Hausdurchsuchungen bei irgendwelchen Leuten bin ich nicht wirklich der Meinung, dass die unabhängige Kontrolle des BKA unbedingt auf der Basis eines Gerichts stattfinden kann. Ich habe leider, was das Ganze betrifft, ein bisschen das Vertrauen verloren. Und ich bin der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass zumindest die Medien und Organisationen, die sich damit beschäftigen, die Möglichkeit haben müssen, diese Debatte mitzuführen. Und wenn sie wissen, wenn sie die Informationen bekommen, dass Missbrauch dieses Zensursystems stattfindet, dass das auch exponiert werden kann. Alles andere ist nicht akzeptabel und führt dazu, dass wir über nichts reden können und keine sachliche Grundlage haben. Die WikiLeaks-Klausel, und das ist auch wichtig zu verstehen, stellt sich auch, Status heute, zwischen die Berichterstattungspflichten und Möglichkeiten der Medien und alle Menschen. Das heißt, potenziell wird jeder, der im Medienumfeld tätig ist, in Zukunft ein Subjekt dieses Zensursystems sein. Und er wird nicht überprüfen können, ob vom Staat Informationen vor Bürgern versteckt wird, die er publizieren möchte. Er kann nicht sagen, ob der Staat interveniert in dem, was er den Bürgern mitteilt und in dem, was die Bürger wirklich bekommen. Genauso stellt sich der Staat zwischen die Bürger, die einen offenen Diskurs führen konnten bisher im Internet, in einem Medium, wo jeder Mensch gleich ist, solange er den Zugriff hat auf das Internet. Aber jeder hat die gleiche Stimme, die genauso viel zählt wie die eines anderen. Es gibt keinen wirklichen Status, sondern jeder hat eben Zugriff auf ein Medium, um zu kommunizieren. Das ist extrem wichtig für eine freiheitliche Gesellschaft. Was im besten Fall dann bleibt, wenn diese Zensur stattfindet, ist, dass wir irgendwann in 10 Jahren feststellen können, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und dass wir in 10 Jahren Dokumente bekommen, wo unsere Kinder oder in 25 Jahren oder wann auch immer, wo unsere Kinder oder Enkelkinder vielleicht sagen, mein Gott, wie konntet ihr so blöd sein? Und das ist was, wo ich mir heute immer denke, dass ich meinem Opa das auch schon 1000 Mal gefragt habe. Und ich habe nie verstanden, wieso man so offensichtlich sieht, dass was passiert, wo was nicht gut ist, wo wir nachweisen können, dass es einen Missbrauch der Gesellschaft gibt, dass ein Zensursystem benutzt wird, um politisch Informationen zu steuern. Ja? Und es ist extrem wichtig, dass wir die Informationen, die wir im Jetzt nutzen können, nutzen, um vorzubeugen, dass wir nicht irgendwann in der Retrospektive drüber sprechen müssen. Und dann überlegen müssen, wie wir ein System, was einmal eingeführt ist, wieder abschaffen wollen. Das wird extrem schwierig und das System wird sich immer weiter entwickeln und wird mit jedem Tag oder jedem Monat, den es in Betrieb ist, immer komplexer werden. Und es wird immer schwieriger werden, das wieder loszuwerden. Und alleine im Sinne der nachfolgenden Generationen ist das was, wofür wir kämpfen müssen. Damit nicht wir die einzige Generation sind, die zum Beispiel sowas wie die Freiheit im Internet jemals erlebt hat. Deswegen, was das Thema in der Zukunft betrifft, ist extrem wichtig, nicht einen Finger breit nachzugeben, was dieses ganze Thema betrifft. Es gibt keinen Kompromiss, wenn es um Zensur geht. Die Zensur von Informationen wird alles beeinflussen, was wir in Zukunft an Informationen konsumieren können. Alle Medien gehen Richtung Internetprotokoll. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Die meisten Zeitungen bewegen sich immer mehr Richtung Online-Publikationen. Das wird immer wichtiger, weil man auch besser interagieren kann, zumindest wenn es nicht zensiert wird, mit seinen Lesern. Man hat ganz andere Möglichkeiten, sich darzustellen. Man kann viel schneller Informationen an die Öffentlichkeit bringen und so weiter. Dasselbe wird fürs Fernsehen gelten. In 5 bis 6 Jahren wird der ganze Fernsehcontent über die Medien übers Internet ausgeliefert werden. Wenn bis dahin ein Zensursystem da ist, was wesentlich ausgereifter ist als das, was heute vorgeschlagen wird, dann kann niemand sagen, welche Inhalte gefiltert werden, welche Lobby stark genug ist, zu sagen, sie wollen auch noch irgendwie einen Teil vom Kuchen und welche Konsequenz das haben wird. Historisch gibt es keinen Präzedenzfall für dieses ganze Thema und niemand von uns kann abschätzen, was das alles für uns alle bedeuten wird. Und es ist wichtig, dass wir den Anfängen wehren. Am Anfang das offizielle Statement war auch, dass keine Mauer gebaut wird. Das ist was mir auch immer einfällt bei dieser ganzen Debatte. Und es hieß, wir bauen keine Mauer und jeder konnte sehen, dass sie gebaut wird, aber es ist alles Propaganda und es ist wichtig, dass wir im Moment erkennen, dass wir eine Waffe haben, um dagegen vorzugehen, nämlich die sachliche Debatte, die wir führen können aufgrund von Fakten. Das weitere Problem, was die Zensur von Informationen angeht, ist, dass wir von digitalen Informationen sprechen. Und es gibt nichts Einfacheres, als digitale Informationen wieder zu löschen. Das heißt, in Zeiten, wo Zeitungen normale Printmedien publiziert haben, wurde das alles verteilt in Büchereien zum Beispiel. Man kann heute in eine Bücherei gehen und kann in eine Bücherei ein Zeitungsarchiv lesen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Zeitungsarchiv im Nachhinein 20 Jahre später oder so von irgendwem gefiltert wurde oder dass alle Büchereien abgeklappert wurden, um dann verschiedene Artikel aus einer Art Zeitung wieder rauszuschneiden oder so. Das ist aber was jeden Tag im Internet stattfindet. Wir hatten das auf dem Kongress im Dezember zum Beispiel kurz angesprochen. Es gibt in England dieses Libel Law, damit wird systematisch Zensur der Vergangenheit betrieben. Und es gibt extrem einflussreiche Leute auf dieser Welt, die damit alle Teile ihrer Vergangenheit, die öffentlich exponiert waren, auf die sie heute keinen Wert mehr legen, im Nachhinein löschen lassen. Ja, es gibt eine ukrainische Zeitung, das Beispiel hatten wir schon mal, die hat auf Ukrainisch in der Ukraine für eine Story über einen ukrainischen Milliardär publiziert. Der Milliardär hat zwei Zeitungen, Exemplare dieser Zeitung nach London geschickt, hat gesagt, es wird gelesen in London, somit kann ich wegen Diffamie oder übler Nachrede in London klagen. Hat in London gegen diese Zeitung geklagt und aufgrund des englischen Libel Laws gewinnt automatisch der, der mehr Geld hat, weil die Beweispflicht umgedreht ist. Das heißt, die Zeitung muss den Nachweis erbringen, dass es keine üble Nachrede ist. Der Kläger kann beliebig oft einwerfen, dass er aber Zweifel hat am Nachweis, den die Zeitung erbringt und kann somit beliebig lange diese Debatte rauszögern, solange bis die Zeitung einfach keine finanziellen Mittel mehr hat, sich zu verteidigen. Und derjenige, der die Debatte verliert, wird die Debatte bezahlen müssen. Und das führt dazu, dass es gibt sehr viele Leute aus dem Nahen Osten zum Beispiel, die dafür gesorgt haben, dass Bücher, die nur in Vereinigten Staaten publiziert wurden, über die Finanzierung von der Al-Qaida zum Beispiel, diese Bücher sind zensiert worden und sind nicht mal mehr in den USA erhältlich. Weil jemand zwei Exemplare von USA nach England geschickt hat, hat in England geklagt, weil es da ja jemand liest jetzt, und hat vor einem englischen Gericht dafür gesorgt, dass diese Inhalte zensiert werden. Ein anderer Mechanismus, das alles kann nicht so einfach passieren, wenn wir von Zeitungsartikeln sprechen, die in Print vorhanden sind. Es ist sehr einfach, online diese Inhalte wieder wegzunehmen. Und jeder von uns ist der Meinung, wenn er was mit Google nicht findet, dann guckt er bei Archive.org und wenn er es bei Archive.org nicht gefunden hat, dann gab es das wohl nie. Und wir verlassen uns darauf, dass das, was wir im Internet finden, komplett ist. Niemand würde auf die Idee kommen, ein digitales Zeitungsarchiv irgendwie anzuzweifeln. Zumindest nicht intuitiv, ohne dass es einen Verdacht gibt dafür, dass er vielleicht das hinterfragen muss. Das heißt, wir bemühen uns in keine Bücherei mehr, sondern wir nehmen an, dass das, was wir sehen, das ist, was wirklich da war. Und im Endeffekt ist heute der Fall, dass sehr viele Leute auch für Sachen klagen oder Sachen verklagen, die vor 10 Jahren publiziert wurden, in großen englischen Zeitungen wie dem Guardian zum Beispiel. Und dass diese Information wieder weggenommen wird. Und das ermöglicht uns wieder kein sauberes Verständnis unserer eigenen Vergangenheit. Das Ganze im Endeffekt verhindert, wie immer mit der Zensur, die sachliche Debatte. Das heißt, uns wird die Grundlage entzogen, auf der wir debattieren können und auf der wir uns wehren können gegen irgendetwas, was jemand der Gesellschaft antun möchte oder was jemand in der Gesellschaft verändern möchte, was wir anzweifeln, wo wir berechtigte Zweifel haben, rein intuitiv, rein menschlich, von unserem eigenen Selbstverständnis, dass das eine zielgerichtete Entwicklung ist. Und wir können diese Debatte ohne Fakten einfach nicht so gut führen. Genauso werden Whistleblower zensiert. Das Beispiel hatten wir vorhin mit den Zensurlisten. Wenn niemand mehr einen Missstand heute beobachten kann und es keine Institution gibt, die diesen Missstand publizieren kann, ohne dass jemand rechtlich dagegen vorgehen kann und ohne dass irgendeine mächtige Lobby sich dagegen stellt, um das Ganze zu löschen, dann können wir auch auf keinen Fall irgendwie unser Jetzt analysieren und richtig verstehen, was hier passiert. Dafür ist ein gutes Beispiel zum Beispiel, wir hatten vor kurzem ein Dokument der Barclay Bank in England, vielleicht hat irgendjemand diesen Skandal vor ein paar Wochen oder Monaten mitgekriegt. Hintergrund ist, es gab einen Whistleblower in der Barclay Bank in England, der über ein internes Papier nachweisen konnte, dass die Barclay Bank Dutzende Firmen weltweit unterhält, in Dutzenden Ländern, über die eben sehr viel Geld gewaschen wird und alles an der Steuer vorbeigeschoben wird. Da geht es um hunderte Millionen Pfund im Jahr. Dieses Dokument wurde der größten englischen Zeitung, dem Guardian, geschickt. Und der Guardian hat das Dokument zusammen mit einer explosiven Story dazu publiziert, auf dem Online-Portal. In derselben Nacht hat der Redakteur des Guardians, der zuständige Redakteur, einen Anruf bekommen und ihm wurde gesagt, dass er entweder sofort dafür sorgt, dass diese Inhalte aus dem Internet verschwinden, das war ein Anruf vom höchsten englischen Gericht, oder er wird sofort von der Polizei abgeholt und verhaftet, weil er Betriebsgeheimnisse verrät und eben ähnliche Dinge da publiziert. Dass hunderte Millionen Pfund in Steuerhinterziehung durch eine der größten englischen Banken extrem wertvoll ist und extrem wichtig ist zu wissen für jeden englischen Bürger, ist hoffentlich steht nicht zur Diskussion. Das heißt, der Guardian musste dieses Papier löschen, ansonsten hätten sie nicht absehbaren Konsequenzen gegenübergestanden. Was daraufhin passiert ist, ist, dass wir das Dokument publiziert haben, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit das Dokument erreichen kann. Daraufhin hat der Guardian eine Story publiziert und gesagt, dass das Dokument bei uns zu finden ist. Da kam sofort der nächste Gerichtsbeschluss, in dem gesagt wurde, dass wir das Dokument, dass der Guardian keine Nachricht schreiben darf, keine Meldung darüber, wo dieses Dokument zu finden ist. Und quasi diese Informationen vor den englischen Bürgern zensieren muss. Das sind Gerichtsbeschlüsse, über die wir hier sprechen, was auch wieder vielleicht mit dem Hintergrund der Revision durch Gerichte oder so die Verlässlichkeit dieser ganzen Angelegenheit demonstriert. Im Endeffekt, der Ausweg der ganzen Debatte war, dass am nächsten Tag ein englisches Parlamentsmitglied in einer parlamentarischen Sitzung gesagt hat, dass bei WikiLeaks dieses Dokument zu finden ist. Somit wurde es parlamentarisches Privileg und es war unter einem anderen Gesetz geschützt, dass die Zeitungen über das, was im Parlament besprochen wird, berichten dürfen. Und es konnte nicht zensiert werden. Und heute kann die Debatte in England über diese Strukturen der Barclaybank geführt werden. Das heißt, es ist extrem wichtig, als eines dieser Beispiele, dass wir über kreative Wege, über Möglichkeiten, die wir uns einfallen lassen, über das Ausschöpfen des Potenzials in unserer Gesellschaft, der technischen Möglichkeiten, die wir haben, der Möglichkeiten, Sachen, die wir hier zum Beispiel nicht rechtlich absichern können, irgendwo ins Ausland auszulagern und das zum Beispiel über Schweden zu publizieren. Das sind alles extrem wichtige Argumente und wichtige Aspekte, um die öffentliche Debatte, egal um was es geht, zu schützen. Wieder die Zensur von Whistleblowern und jemandem, der irgendwas exponieren kann, verhindert die sachliche Debatte und muss mit jedem, mit aller Kraft, die wir haben, und mit allem, was wir dafür tun können, geschützt werden oder dieses Problem muss bekämpft werden. Und das Ganze verhindert, wie gesagt, die unabhängige Kontrolle. Das heißt, wir können nur mit dem leben, was ein Zensor uns sagt, dass es akzeptabel ist für uns, dass das die Information ist, die für uns passend ist, dass irgendjemand anders diese Information für uns für wertvoll erachtet und irgendeine andere Information für nicht wichtig genug, als dass wir sie sehen müssten. Ein weiteres Problem, das ich wenigstens der Vollständigkeit halber erwähnt haben möchte, ist die Zensur über Copyright. Das ist ein zunehmendes Problem, das wir heute erfahren. Das Ganze geht von Anwälten bis zu Scientology, wenn man vom Prinzip so will. Die meisten Anwaltsschreiben, die wir heute bekommen, wegen Dokumenten, die wir publiziert haben, die immer sehr vielen Leuten sauer aufstoßen, die meisten dieser Anwaltsschreiben haben eigentlich im ersten Absatz stehen, dass die Anwälte Copyright auf dieses Schreiben erheben. Das heißt, die Anwälte untersagen uns die Publizierung dieses Schreibens und sagen, dass sie das über Copyright begründen wollen. Das heißt, das Konzept Copyright und dass man seine inhaltlichen oder seine geistigen Werte so schützen kann, selbst vor einer Medienorganisation, dass die Medienorganisation nicht darüber sprechen kann. Dieses ganze Konzept wird missbraucht für verschiedenste Sachen. Genauso, also es geht nicht nur um File-Sharing bei dieser ganzen Copyright-Debatte, sondern einen gesellschaftlichen Missstand oder eine gesellschaftliche Misskonzeption im Allgemeinen. Genauso verwendet diese Taktik, wird von Scientology verwendet. Das heißt, jedes Dokument, was heute nachweisen kann, welcher Missbrauch in dieser Organisation geschieht, mit welchen Lügen diese Organisation arbeitet, welche Propaganda in dieser Organisation vorhanden ist und mit welcher Gewalt diese Organisation, physischer Gewalt und zum Beispiel dem Inhaftieren in eigenen Gefängnissen von Leuten, die ihre Performance nicht bringen innerhalb dieser Gesellschaft, das sind, oder innerhalb dieser Vereinigung, dieser Religion in Anführungszeichen. Diese Informationen sind alle unter Copyright gestellt und die Scientology-Sekte war extrem erfolgreich in den letzten Jahrzehnten, alle diese Informationen, die irgendjemand veröffentlicht hat, aus dem Internet oder wo auch immer, wieder zu entfernen und dagegen vorzugehen, weil sie eben ihr Copyright verletzt sieht. Ja, genauso wurden viele Bücher, die geschrieben wurden zu diesem Thema, nie publiziert, weil eben Scientology präventiv geklagt hat. Und die haben extrem viel Geld und können eben sehr effizient vorgehen gegen jemanden, der rechtlich nicht gegen sowas geschützt ist. Das heißt, wenn wir von einem Individuum sprechen, das sich gegen eine solche Klage verteidigen muss, oder auch von einer rechtlich angreifbaren Organisation, sieht das in der Regel relativ schlecht aus. Alle Medien, die wir heute sehen, konzentrieren sich immer weiter. Das heißt, es gibt nicht mehr hunderte Zeitungsverlage auf der Welt, die man anschreiben müsste, um irgendwas zu zensieren, sondern man muss nur noch mit 5 großen Medienorganisationen reden. Und diese Medienorganisationen haben immer weniger ein Interesse daran, eine konkrete Information zu schützen, weil es so viele Informationen gibt, dass es einfach gar nicht mehr auffällt. Ja? Demgegenüber steht, dass jeder Blogger irgendwas bloggt und wir somit immer mehr Journalisten kriegen vom Prinzip, aber es gibt keine Lobby für diese Blogger. Das heißt, jeder einzelne Blogger hat keine Chance, das, was er macht, die Informationen, die er rausgibt, irgendwie gegenüber allen anderen zu verteidigen oder gegenüber jemandem, der rechtliche Ansprüche erhebt. Ja? So, diese Copyright-Debatte ist eben in diesem Zusammenhang, wollte ich das gerne erwähnt haben, dass es sehr wichtig ist, das Ganze auch zu verstehen, dass Zensur nicht nur über irgendwelche abstrakten technischen Konzepte passieren kann, wie eben so ein DNS-basiertes Filtersystem, sondern dass Zensur auch auf ganz anderer Ebene stattfindet, zum Beispiel über das Anwenden von Copyright oder die kranke Auslegung dieses Konzepts. Ich weiß nicht, wer hier Lawrence Lessig gelesen hat, aber kann ich zu dieser ganzen Copyright-Geschichte nur jedem empfehlen. Das ist meiner Meinung nach der Weg, in den sich diese ganze Debatte entwickeln muss, und er versteht das eben ausgesprochen gut. Das war es jetzt soweit eigentlich, was das Thema Zensur betrifft, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt noch ein paar Punkte, wieso das für euch alle hier relevant ist, und ich der Meinung bin, dass gerade hier, das haben wir auch beim Kongress schon gesagt, eben diese Veranstaltungen hier wichtig sind, um das Potenzial irgendwie zu aktivieren. Das Wichtigste bei dieser ganzen Sache ist, dass wir alle Solidarität haben in der Sache, die wichtig ist. Und dass wir erkennen, warum diese Sache wichtig ist und bereit sind, das solidarisch zu verteidigen. Dass jeder Einzelne menschlich ist, sorgsam und sich bewusst. Dass wir nicht in einer Welt leben oder nicht zu Menschen werden, die sich keine Sorge mehr machen um das, was um sie außenrum passiert, sondern die Mitgefühl haben für das, was irgendwo anders auf der Welt passiert, für die Ungerechtigkeit, die es gibt, und für das, was, und erkennen, wie sie das Potenzial haben, eine Lobby aufzubauen für andere Menschen. Wir brauchen politische Unterstützung, oder wir wollen auch politische Unterstützung bieten, jedem, der diesem Thema gegenüber kritisch ist, was Zensur oder das Zurückhalten von Informationen angeht, Antitransparenz. Und wir haben festgestellt, dass es eben eine extreme Kraft gibt, wenn man zusammenhält mit allen Leuten. Es sind die 5 Finger, die zu einer Faust werden und die eben einzeln sehr schwach sind, aber alle zusammen eben was darstellen, was gegen was anderes vorgehen kann. Genauso ist ein gutes Beispiel für diese Sache die E-Petition von Franziska Heine, dass wir heute sehen können als Proof of Concept, dass das erste Mal innerhalb dieser E-Petitionsgeschichte, wenn man vielleicht die Spritsteuer irgendwie außen vor lässt, aber dass das Internet realisiert hat, welches Potenzial innerhalb von Tagen aktiviert werden kann, wenn einfach alle erkennen, dass es einen Grund gibt, zusammenzuhalten. Und dass in dem Moment, wo alle zusammenhalten und wo wir eine Lobby bilden, dass in dem Moment auch automatisch jeder uns Gehör geben muss. Und dass es nicht mehr ein Einzelner ist, der alleine kämpfen muss oder der unzufrieden sein muss oder so, sondern dass wir uns alle nur solidarisieren müssen, um zusammen gegen die Missstände vorzugehen. Und dass uns dann auch niemand überhören kann. Und das ist das Wichtigste, denke ich, was wir aus dieser E-Petition lernen können. Dass wir wissen, fürs nächste Mal, wenn irgendjemand mit so einer verrückten Idee kommt, dann wissen wir, wie wir dagegen vorgehen können, dass wir uns schnell organisieren können, und dann werden wir aus dieser E-Petitionsgeschichte, aus dem Thema Antizensur wissen, wie diese Organisation am schnellsten funktionieren kann und am effizientesten. Und dann können die sich meiner Meinung nach alle warm anziehen. Ansonsten, was ihr alle zu bieten habt, wir brauchen generell Unterstützung, was unsere Infrastruktur betrifft. Das heißt, Upstream, wer Housing anbieten kann, Storage oder welche anderen technischen Komponenten auch immer. Wir bieten die rechtliche Verteidigung und nehmen den ganzen Ärger. In der Regel bekommt auch niemand Ärger, der technische Infrastruktur für uns betreibt. Der einzige Ärger, der uns bisher bekannt ist in dem Zusammenhang, ist eben diese Hausdurchsuchung bei dem Domain-Sponsor für die DE-Domain. Der betreibt keine Infrastruktur, und vom Prinzip ist das eigentlich, hoffe ich, jedem klar, dass das eine rein aktionistische Angelegenheit war. Ansonsten ist keine unserer Infrastruktur bisher exponiert worden. Wir betreiben ein sehr stark geschütztes Netz, und eigentlich müsste sich niemand Gedanken machen, sich da zu involvieren. Und ich kann eigentlich auch nur alle motivieren dafür. Des Weiteren brauchen wir Code, das will ich einfach erwähnt haben, weil hier auch, denke ich, relativ viele technische Leute sind. Wie vorher gesagt, wir haben auf der HA eine Art Contest, die wir ausrufen werden, mit wohl definierten Aufgaben, und vielleicht können sich ein paar Leute schon Gedanken machen, ob sie vielleicht nicht ein paar Stunden auf diesem Event darin investieren wollen, was zu produzieren, was der Gesellschaft global betrachtet hinterher extrem stark helfen wird und was nicht so abstrakt ist wie vielleicht andere Projekte, die es gibt. In diesem Sinne vielen Dank an alle, die heute schon Solidarität mit uns zeigen, und an alle, die das hoffentlich in der Zukunft tun wollen. Das war es eigentlich dann von meiner Seite. Das ist der zweite Teil dieses Zitats. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, oder ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, jetzt noch so 10 Minuten oder sowas in der Art. Also falls jemand noch irgendwas aufgreifen möchte, eine Anmerkung machen möchte oder so, ist das jetzt natürlich problemlos möglich. Ansonsten schon mal vielen Dank.
Wie schützt ihr euch davor, dass Fake-Dokumente zu euch gebracht werden? Welche Mechanismen gibt es da bei euch?
Ja, gute Frage. Das ist so ein Missverständnis, was wir in den Medien auch relativ häufig haben. Also wir unterhalten ein gutes Netzwerk von Leuten, die sich extrem gut mit sehr speziellen Bereichen von Dokumenten auskennen. Das heißt, wir haben Leute, die Dokumente forensisch untersuchen können, sagen können, ob zum Beispiel Bilder manipuliert wurden oder die Metadaten auswerten können, Videodateien, die uns zum Beispiel geschickt werden, oder Audiodateien auswerten können auf einer forensisch-technischen Ebene. Wir haben des Weiteren extrem engagierte und erfahrene Journalisten bei uns involviert, die die verschiedenste Hintergründe haben und eben als sowas wie Spezialisten zu einem bestimmten Thema auftreten können, um ein Dokument zu validieren. Des Weiteren unterhalten wir Kontakte zu sehr vielen Organisationen, die uns dabei helfen können, bestimmte Dokumente zu überprüfen oder bestätigen zu können. Ein anderer Mechanismus ist, dass wir wegen gewissen Dokumenten rechtliche Probleme bekommen, was auch dazu führen kann, dass ein Dokument damit endgültig bestätigt wird, wo wir zum Beispiel sagen können, es ist extrem wahrscheinlich, dass dieses Dokument echt ist, es spricht überhaupt nichts dagegen, das ist oder nichts, was wir anzweifeln sollten, und dass dann die finale Verifizierung über das erste Schreiben vom Anwalt wegen einer Urheberrechtsverletzung zum Beispiel kommt. Allerdings, um das zu sagen, das ist nämlich auch was in den Medien leider falsch verstanden wurde bisher, wir haben 6 oder 7 gefakte Dokumente publiziert. Die sind alle von Minute 1 an als Fake deklariert. Unter anderem, das ist das populärste Beispiel, gibt es bei uns einen gefälschten AIDS-Test für Steve Jobs, der aussagt, dass er AIDS hat und der vor einigen Monaten bewusst zirkuliert wurde, vor allem in so verschiedenen Aktienhändlerkreisen und so weiter. Und das ist was regelmäßig passiert, dass eben Fakes gestreut werden, um zum Beispiel den Aktienkurs von Apple in diesem Fall zu beeinflussen. Wir haben dieses Dokument bekommen. Wir wussten von anderer Seite, dass andere Leute dieses Dokument bekommen haben. Wir haben das forensisch untersucht und konnten sagen, dass es manipuliert wurde über Photoshop. Und wir konnten genauso anhand von Kontextinformationen sagen, dass dieses Dokument, was den Inhalt betrifft, nicht echt sein kann. Die meisten Medien haben uns das bisher negativ ausgelegt, weil jeder sagt, oh, da muss man aufpassen, was man untergejubelt bekommt und so. Aber vom Prinzip, jeder, der sich den sogenannten Leak Descriptor, also die beschreibende Seite zu einem Dokument anschaut, wird sofort sehen, dass da eine Notiz steht, dass dieses Dokument eine Fälschung ist. Und es ist extrem wichtig, gewisse Fälschungen, die ansonsten irgendeine Auswirkung auf die Gesellschaft haben, eben als Fälschung zu exponieren, damit niemand drauf reinfällt. Ja, also die Frage ist, ob es eine Reaktion von Apple gab, aber das hat niemanden wirklich da gekümmert. Also das passiert im Zusammenhang mit Steve Jobs gerade auch sehr regelmäßig, dass solche Gerüchte eben gezielt gestreut werden.
Und wenn ihr Dokumente ablehnt, weil ihr zum Beispiel glaubt, es sei eine Fälschung, macht ihr dann irgendwie eine Nachricht, warum es abgelehnt wurde, dass vielleicht der, der es eingereicht hat, nochmal nachbohren kann? Es kann ja versehentlich eine Fälschung als Nicht-Fälschung umgekehrt auch eingestuft werden.
Ja, klar. Also das ist im Moment was einfach vom reinen Arbeitsaufwand scheitert. Wir haben uns überlegt, dass eigentlich das beste ergänzende Projekt zu dem, was wir im Moment machen, wäre eine Plattform, auf der wir alle Dokumente, die wir nicht veröffentlichen, publizieren. Das heißt, alles, was wir bekommen, was zum Beispiel jemand selbst verfasst hat, was wir nicht publizieren können, weil es kein offizielles Dokument in diesem Sinn darstellt. Das wäre dann entgegen sowas wie WikiLeaks, wäre das vielleicht sowas wie das Rumor-Wiki oder sowas in der Art. Aber das würde zumindest sicherstellen, dass überhaupt nichts verloren geht. Und wir sind eigentlich große Freunde dessen, dass nichts verloren gehen sollte und dass Bürger mündig genug sein müssen, um Sachverhalte eben entsprechend beurteilen zu können. Ja, aber ansonsten ist das im Moment eine reine Zeitfrage und wir haben keine Möglichkeit, das groß weiter zu verfolgen.
Du hattest gesagt, dass ihr nur Dokumente nehmt, die nicht selber erstellt worden sind.
Ja.
Macht ihr das jetzt einfach, weil der Arbeitsaufwand dann auch zu groß wäre, auch vom Überprüfen her? Oder, also Hintergrund meiner Frage ist, es gibt ja auch viele Whistleblower, die verfügen jetzt nicht über die Dokumente, die wenden sich dann meine Finger an die Presse und sagen, da ist ein Missstand und die Presse recherchiert danach und eventuell kommt was bei raus. Eigentlich ist es ja dann, entgeht da ja auch ein gewisser Teil an.
Da entgeht definitiv ein gewisser Teil. Aber ich sag mal, für uns ist das, für das, was wir im Moment leisten können, der wohl definierteste Standard. Und der Standard ist so klar abgegrenzt, dass wir das handeln können. Ja? Wir kriegen sehr oft Kontakt mit Whistleblowern, die eben nur eine Geschichte haben und uns fragen, ob sie das bei uns veröffentlichen können zum Beispiel. Es gibt immer oder sehr oft Möglichkeiten, Dokumente dann zu organisieren, die das Ganze in einen gewissen Kontext bringen, damit man das veröffentlichen kann, als Analyse quasi der Dokumente. Oder wir haben natürlich auch extrem viele Pressekontakte und die Möglichkeit, dann eben den Whistleblower mit einem unserer vertrauten Pressekontakte in Verbindung zu bringen, damit sich die Presse der Recherche annimmt. Ja, also wir arbeiten so gut wir das können auch aktiv an diesem Ende.
Würde WikiLeaks Kinderpornografie publizieren?
Das ist eine extrem gute Frage. Das ist keine Frage, die ich beantworten kann, so, weil wir haben uns mit dieser Debatte schon auseinandergesetzt und darüber gesprochen und was unser Verständnis der Publikationspflicht angeht, können wir eigentlich nichts ablehnen, was von irgendjemand anderem restriktiert wird. Auf der anderen Seite sagen wir eben auch, dass wir Dokumente haben wollen, die in irgendeiner Art und Weise moralisch relevant ist, zumindest sind. Zumindest ist das eine der Kriterien, die wir jemandem, der uns was schickt, an die Hand geben. Ja, kein verpflichtendes Kriterium, aber es ist zumindest etwas, was wir versuchen, ein Standard, den wir versuchen einzuhalten. Die Frage ist extrem schwierig und lässt sich, ist eine ähnlich schwierige Frage wie die Frage, ob wir zum Beispiel eine Liste mit unseren Quellen veröffentlichen würden. Das sind Grenzfälle, die so schwierig sind, dass wir bis jetzt froh sind, dass wir noch nicht praktisch drüber nachdenken mussten. Ja, also da muss ich die Antwort im Moment leider schuldig bleiben. Das ist extrem kontrovers eben einfach. Also bis jetzt haben wir noch keine definitive Aussage dazu. Irgendeine Antwort, die uns, wo wir alle das Gefühl haben, dass wir weder einen Kompromiss eingehen müssen, den wir nicht eingehen wollen, noch. Aber noch ganz kurz ein Zusatz dazu. Das ist ähnlich wie die Frage, ob wir Dokumente publizieren würden, die sehr stark in die Privatsphäre von irgendjemandem eindringen. Es gibt immer so eine Praktikabilität und die meisten Leute haben eigentlich gar kein Interesse, sowas bei uns zu veröffentlichen. In dem Moment, wo es bei uns veröffentlicht wird, ist es halt auch kostenlos. Und der Kinderpornografiemarkt zum Beispiel lebt davon, dass es eben eine kommerzielle Industrie dahinter ist. Und damit auch Geld verdient wird und von daher besteht kein Interesse, eigentlich diesen Zugang komplett frei zu machen. Ja, also das ist zumindest der praktische Ansatz, den ich da sehe und von dem ich hoffe, dass er so weit greift, dass ich diese Frage wirklich nie praktisch beantworten muss.
Ja, das war im Endeffekt meine Frage. Wie ist es mit Personendaten? Ich meine, es reicht ja schon bei dem AIDS-Test von Steve Jobs, der Name des Arztes, sage ich mal, um eine Arztpraxis vollkommen zu DOSen, gelinde gesagt. Wie geht ihr mit Personendaten um? Also einfach nur den Namen oder sei es E-Mail-Adresse, streicht ihr die immer, streicht ihr die nie?
Wir zensieren keine Daten, die von unserer Quelle kommen. Eine Quelle kann uns dazu sagen, dass zum Beispiel bestimmte Sachen in Dokumenten redigiert werden müssen, weil die Quelle das so wünscht. Dann können wir das für die Quelle machen, weil wir eben auch, sage ich mal, Experten sind auf diesem Gebiet mittlerweile. Wir werden aber niemals von uns aus irgendwelche Dokumente zensieren oder Inhalte von Dokumenten abändern, um das irgendwie akzeptabler zu machen oder so. Dafür sind wir nicht robust genug. Wir können nicht entscheiden, was nach unserem Gusto akzeptabel ist oder was nicht. Ja, es gibt viele Beispiele, wo wir private Daten hatten, zum Beispiel diese BNP-Liste, die wir im Dezember erwähnt hatten. Das heißt, wir haben eine Mitgliederliste für die British National Party. Das ist eine extrem rechts ausgerichtete Partei. Wir haben deren Mitgliederliste mit 30.000 Mitgliedern komplett publiziert, mit Straßenanschriften, Telefonnummern und so weiter. Genauso haben wir zum Beispiel vor kurzem eine Datenbank publiziert von einem US-Senator, die der Öffentlichkeit exponiert war, mit 5.000 Kreditkarten oder vollen Details zu Bürgern, die eben gespendet haben für diesen Senator, mit 5.000 Kreditkartennummern. Der Senator wusste von der Sicherheitslücke, wusste, dass diese Datenbank bei ihm runtergeladen wurde und hat sich aber entschlossen, niemanden darüber zu informieren, sondern das irgendwie klein zu halten. Somit war die Publikation dieser Daten effizient und extrem wichtig für jeden auf dieser Liste, um zu wissen, dass er vielleicht besser sich eine andere Kreditkarte besorgt. Ja, bei sowas treten wir auch, also wenn wir solche Massenleaks haben zum Beispiel, was persönliche Informationen angeht, treten wir auch immer in Kontakt mit denen, die es betrifft. Und sagen, dass das bei uns eingetroffen ist, dass jetzt bearbeitet wird und dass sie sich halt darauf einstellen sollen, dass sowas publiziert wird demnächst.
Ja. Noch eine Frage zur Scientology-Organisation.
Ja?
Habt ihr da schon Kontakte mit gehabt und wie robust seid ihr dann, wenn es dann hart auf hart kommt und
also,
wie wollt ihr damit umgehen?
Die größte Klage, die wir bis jetzt hatten, war im vergangenen Jahr gegen eine Schweizer Bank. Wir haben extrem viel zur Steuerhinterziehung auf den Cayman Islands publiziert. Und diese Bank hat sich entschlossen, gegen uns gerichtlich vorzugehen, da wo unsere .org-Domain registriert ist. Der Bankaktienkurs ist innerhalb von wenigen Tagen um 25% abgefallen. Es musste ein Börsengang in New York abgesagt werden. Das hat die Bank ungefähr 200 Millionen Dollar gekostet. Und es gab extrem viel schlechte Publicity. Seit der Geschichte mit der Bank fasst uns keiner mehr an, weil eben jeder Angst hat, und das ist sehr schön zu sehen, dass... Was Scientology betrifft, weiß ich, dass gewisse Leute aus dieser Anonymous-Gruppe, die zum Beispiel in London protestiert haben, mit denen wir losen Kontakt haben, weil die sich um das Sortieren der Dokumente kümmern, dass die mittlerweile mit Schildern auf diesen Demos stehen und Scientology provozieren damit, dass sie uns doch endlich verklagen sollen. So, weil sie genau wissen, dass in dem Moment, wo Scientology das machen würde, das sofort zurückfeuert. Und das wäre meiner Meinung nach, wenn Sie sich zu diesem Schritt entschließen, das absolute Ende dieser Organisation. Weil wir haben Audio-Recordings und so, wo Hubbard davon spricht, dass er hunderte Millionen Jahre alt ist und normalerweise irgendwo als Beobachter auf einem anderen Planeten lebt. Und diese ganze Sache, die halt einfach, wir haben so viel Kontextinformation, die schwarz auf weiß ist, die O-Ton ist, wo nachgewiesen ist, dass es echte Information ist. Ja, bis zu dem, dass sie Leute inhaftieren, dass Leute bei ihnen gestorben sind schon, ja, in ihrer Obhut. Und das sind Sachen, wenn man das exponiert, dann das Einzige, was fehlt, ist die Debatte. Ansonsten wäre das Thema schon gegessen. Okay.
Ja, nochmal zu den persönlichen Informationen, wenn ihr die veröffentlicht. Ja? Wenn ihr von 5000 Neonazis die Privatadresse veröffentlicht, dann habt ihr die doch nicht alle vorher angeschrieben, oder?
Wir haben jedem, das waren 30.000 Mitglieder dieser rechten Partei, es hatte fast jeder, also ich sag mal 75% hatten eine E-Mail-Adresse mit in dieser Dings, wir haben alle E-Mail-Adressen angeschrieben und wir sagen auch immer explizit dazu, dass jeder bitte alle, die er kennt, die da noch Mitglied sind, anrufen soll, um sicherzustellen, dass halt eben keiner vergessen wird. Und eigentlich denke ich, dass wir einen recht guten Schnitt machen, also sowas macht auch extrem schnell die Runde dann.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind auch zeitlich am Ende.
Zeitlich am Ende, genau. Dann vielen Dank nochmal und